Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallo, hallo.
Servus.
Servus, Michael. Ja, schön, dass es geklappt hat.
Ja, super, gerne.
Dass du deine Session mit deinem Körper noch eine Stunde nach hinten verlagerst.
Ja, das kommt später noch. Der kann warten.
Ja. Nee, cool, dass es geklappt hat. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit, eine Stunde. Ich glaube, für ein relativ umfangreiches Thema, nämlich Trading-Psychologie oder generell die Psychologie an sich beim Investieren. Dazu habe ich ein paar Fragen. Ich bin selbst ja großer Fan von Simon Sinek, Start with Why. Was ist das Warum überhaupt? Und ein Warum ist, ich finde dein Instagram-Profil immer mega spannend. Ich verfolge, glaube ich, schon deinen Account jetzt seit ein paar Jahren und tagtäglich bin ich quasi gefühlt mit dabei, wie du da vorm Rechner sitzt und die Börsenkurse verfolgst. Und da passiert ja ganz viel im Gehirn. Und ich selbst beschäftige mich mit dem Thema Psychologie beruflich. Wir optimieren Online-Shops vorrangig auf Basis von psychologischen Verhaltensmustern. Und so bin ich jetzt auf dich gekommen, dass ich mal gesagt habe, hey, lass doch mal über dieses Thema Psychologie an sich und den Bezug auch zur Börse besprechen. Wie ist denn da dein Standpunkt? So viel vorbereitet haben wir uns gar nicht, mal kurz gesprochen.
Also ich habe ehrlich gesagt, so viele Bücher so habe ich gar nicht gelesen, aber du hast mir ein paar Sachen vorab geschickt und das Interessante ist schon, dass ich davon vieles wiedererkannt habe und vielleicht durch mein Glück vieles unterbewusst richtig umgesetzt habe, oder zumindest mehr richtig umgesetzt habe als falsch umgesetzt habe. Deswegen ist es schon ganz interessant, dass da es ja zu vielen Sachen auch Studien gibt und so weiter. Ja, aber da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Und wie gesagt, also ich bin eher so der Praktiker, muss ich sagen, ne? Ich habe auch mit Trading angefangen und habe da quasi Learning by Doing gemacht, ne, und versucht, Fehler zu vermeiden und das dann irgendwann in Zukunft immer besser zu machen. Und das Lustige ist natürlich, dass viele dieser Sachen genau auch dort erklärt werden. Ja. Und vielleicht hätte man sich ja auch den ein oder anderen Fehler vorab mal irgendwie verhindern können, wenn man da mal ein bisschen was vorher gelesen hätte. Also ich sag mal so, es kann auf jeden Fall nicht schaden, schon mal diese Sachen vorab zu lesen. Trotzdem, und das ist das Wichtige, es ist immer noch mal was anderes, dann in der Praxis das alles umzusetzen, wie immer nur dieses Lesen, ne? Denn wenn da zum Beispiel auch Trading so einfach wäre und es reichen würde, einfach anstatt 10, 20 Bücher zu lesen und dann erfolgreich zu werden, so ist es natürlich nicht, ne? Deswegen, man kann viel lesen und das bringt einen wahrscheinlich auch weiter, aber das habe ich ja schon oft gesagt. Trotzdem muss man dann irgendwie in der Praxis versuchen, seinen Weg zu finden, auch im Trading, und natürlich dann diese ganz groben Fehler, über die wir dann sprechen, vermeiden. Aber irgendwie ist es immer in der Praxis nochmal was ganz anderes, wenn man mit eigenem Geld handelt, mit eigenen Emotionen und so. Das ist halt, jeder, der das macht, der kennt das wahrscheinlich dann. Ne? Da drehen sich so viele Sachen im Kopf auf einmal. Das ist der absolute Wahnsinn, was da dann einfach mit einem passiert.
Ja, total. Also ein sehr gutes Buch allgemein zum Thema Psychologie. Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ja. Der Kerl hat als einer der ersten Psychologen überhaupt den Nobelpreis bekommen, weil er herausgefunden hat, dass wir Menschen ja in zwei Systemen denken. System 1, ein sehr rationales, langsames Denken, und System 2, quasi ein schnelles, unterbewusstes, intuitives Denken. Und jetzt kommt, er hat eben auch herausgefunden, dass wir etwa 95% der Entscheidungen, die wir treffen, eben sehr unterbewusst, intuitiv treffen, ja. Und das passiert eben an der Börse eben auch ganz häufig, ne? Daher brauchen wir klare Regeln, um nicht immer mit diesem schnellen Denken Entscheidungen zu treffen und schnell mal aus so einer Emotion heraus zu verkaufen. Ich meine, ich weiß noch, letztes Jahr im Crash auch dich zu sehen, wie auch jeden anderen hier, ja. Aber dich sieht man ja dann immer schön, ne, in der Kamera, wo dann mal der DAX 11% runterrauschte an einem Tag, ja. Und dann sieht man richtig, wie die Ader hier anschwillt, ja. Weil das Interessante, man hat rausgefunden, es sind dieselben Regionen, die da angesprochen werden beim Thema Geldverlust, ja, wie bei einer Lebensgefahr. Also in deinem Kopf passiert dasselbe wie bei einer Lebensgefahr.
Mir war das auch so ähnlich. Also ich habe nicht in Lebensgefahr gesehen. Ja, das ist ja sowieso der große Unterschied, ne? Ich meine, uns allen tut das weh, wenn man an der Börse Geld verliert, das ist klar. Nur, wenn man das quasi als Hobby macht und einen Job hat, einen ganz normalen, und am nächsten Tag wieder irgendwie zu so einem Arbeitgeber läuft, ist das was anderes wie bei mir, der da quasi von abhängt, ne, und wo Haus und Hof drin ist und wo vielleicht auch im Gegensatz zu anderen dann größere Summen quasi im Feuer stehen einfach. Und wenn man da dann über Tage und teilweise Wochen dann falsch liegt, ne, dann kommt die Ader am Kopf mal schnell raus. Ja, und da muss man dann wirklich da muss man wirklich irgendwie versuchen, rational zu bleiben. Und das war natürlich mega, mega schwer. Ne? Und zumindest habe ich in dem Fall ja auch dann so rational geblieben, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt so ein verrückter Abverkauf und die Welt geht nicht unter, es läuft weiter, ja, und dass man da nicht diese Panikverkäufe macht, im schlimmsten Moment, wie es geht, ne? Weil das ist natürlich dann auch wäre blöd gewesen, sagen wir es mal so.
Ja, du bist ja einerseits im Daytrading aktiv, aber du hast ja auch dein Langfristdepot, ne? Und fürs Langfristdepot hast du da, sag ich mal, dann Regeln für so einen Crash? Also zum Beispiel, dass du sagst, jetzt Position, wenn die jetzt um weitere 15% fällt, kaufe ich strikt nach, nochmal 10%, nochmal einen Satz, also unterschiedliche Tranchen? Oder läuft es gefühlsmäßig bei dir?
Ja, ich habe, also es wäre gut gewesen, wenn man das gemacht hätte, ne? Und das werde ich dann auch für die nächsten, das habe ich jetzt auch dann danach mir als neues Learning dazugepackt, halte immer eine gewisse Cashquote auch im Langfristdepot, denn so ein schwarzer Schwan kann aus dem Nichts kommen und dann können sich eben diese krassen Chancen ergeben und dann macht es natürlich Sinn, irgendwie bei den Aktien, die man immer schon haben wollte, bei -20%, bei -30%, -40%, -50%, mal ein paar Limits reinzusetzen. Und jeder, der das natürlich im letzten Crash gemacht hat, der lacht sich heute kaputt, ne, was das für Chancen waren. Ich hatte damals das Problem, dass ich im Langfristdepot eben, glaube ich, nur eine ganz geringe Cashquote hatte. Ich habe ja auch Corona komplett unterschätzt, muss ich sagen, habe ich ja auch zugegeben und habe dann relativ früh im ersten Rücksetzer schon gekauft und dann nur noch ganz wenig Cash gehabt und dann noch wirklich bei den Kursen, wo es sich dann gelohnt hätte zu kaufen. Ich weiß nur noch, an dem einen Tag, da kam dann meine Freundin rein und da habe ich gesagt, jetzt ist eh alles egal, jetzt kaufe ich auch noch Nike mit dem letzten Geld so ungefähr. Ne? Das war weg und das war das Krasse, das war exakt der Tiefpunkt. Da war dann bei mir nicht mehr dieses, ich bin wütend, ich bin enttäuscht, wie scheiße alles, sondern es war schon halt diese Stufe weiter einfach. Ne? Komplette Resignation im Endeffekt. Und da habe ich gesagt, komm, es ist scheißegal, jetzt kaufe ich auch noch das. Und lustigerweise ist diese Position natürlich, ich habe wirklich das Tief getroffen bei Nike und die ist dann nach oben gegangen, weil sie sich auch, glaube ich, mehr als halbiert hat oder so. Ne? Aber das ist natürlich eine Sache, man sollte eine Cashquote haben, auch im Langfristdepot. Viele haben ja dann immer diese FOMO, ne? Immer alles direkt investieren, weil man kann ja Rendite verpassen und so, aber also ich habe jetzt gelernt, dass man da so eine gewisse Cashquote kann gar nicht schaden. Lieber 1-2 Prozentpunkte Rendite dann verpassen, aber dann, wenn es mal knallt und es gibt immer wieder Rücksetzer, dass man da dann einfach flexibel bleibt. Ja, also so mache ich es jetzt zumindest. Ne? Klar, jeder, der jetzt einfach normale Sparpläne am Laufen hat, der kauft ja eh nach. Ja? Also, aber trotzdem, ich glaube, so ein bisschen Cash einfach in meiner Hinterhand ist auch so für die Psyche, glaube ich, ganz gut einfach, ne? Dass man mal so ein bisschen Sicherheit hat.
Ja, also war auch meine Erfahrung. Es war mein erster richtiger Börsencrash. Ich habe 2018 nochmal die Korrektur da irgendwie mitgemacht, diese 10-11% oder was wir im Dezember mal hatten. Mhm. Und habe auch viel zu früh zu viel in Relation zu meinem Gesamtcash-Bestand gehabt. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, dass es ja gar nicht normal unbedingt ist, dass wir so einen schnellen Crash haben. Ne? Also schnell runter, schnell hoch. Normalerweise bei vielen Börsencrashs der Vergangenheit hast du ja dann schon die Möglichkeit, über 1-2 Jahre dann einfach konstant wieder zu investieren, ja. Und das gab es ja hier gar nicht förmlich, ne?
Ja, das war diesmal schon, es ging so rasend schnell auf einmal. Und man war ja dann wirklich, also fast alle waren in Lethargie und auch hier auf Instagram war es dann ja auch krass. Ich meine, jeder war dann in Panik und so, aber als dann irgendwelche Leute geschrieben haben, andere Accounts, ich kaufe jetzt die und die Aktien nach, da wurdest du ja quasi dumm angemacht. Wie kannst du jetzt deinen Abonnenten sagen, dass du jetzt was kaufst? Wir haben doch gar keinen Boden und so, ne? Also diese Diskussion, ja. Also das war da schon krass zu sehen im Endeffekt, wo ich gedacht habe, ey, mein Gott, hätte ich jetzt noch Cash, ich würde so nachkaufen und dann 4 Wochen den Computer ausmachen und mal alles sich beruhigen lassen, dann stehen die Kurse ganz woanders. Denn was die meisten Leute halt nicht verstehen, die schreiben dann jeden Trend halt unendlich lang weiter fort. Und die denken dann irgendwann, wenn alles immer weiter steigt, es geht immer so weiter. Und wenn es irgendwann fällt, dann fällt es immer und immer weiter. Ja, und klar, es war irgendwie nachrichtentechnisch war kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Trotzdem sieht man halt, dass die Börsen immer drehen, bevor denn die guten Nachrichten kommen. Ne? Also wir haben die Tiefs gesehen und Wochen später kamen erst die ersten Lichtblicke irgendwie mal. Ja? Also und das ist halt typisch, wenn es so einfach wäre zu sagen, ah ja geil, morgen kommt eine gute Nachricht, ja kaufe ich einfach mal, dann steigen die Kurse. So ist es natürlich nicht, ne? Weil die Märkte reagieren immer vorher und die Märkte haben ja auch dann im Endeffekt sehr schnell nach unten reagiert, bevor dann die richtigen Nachrichten kamen damals bei Corona. Da war ja, glaube ich, dann diese Meldung mit diesem Infizierten bei der Firma Webasto, war das, glaube ich, bei irgendeinem Zulieferer in Bayern. Da kam diese Meldung, erster Infizierter in Deutschland. Ich denke, ja gut, wen interessiert denn das, einen Infizierten in Deutschland? Und da ist der Markt ja komplett durchgedreht auf einmal nach unten. Und dann war halt irgendwie schon, habe ich mir gedacht, okay, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen, jetzt wartest du einfach mal ab und so. Und dann -10%, die spinnen doch. Das war ja erst der Anfang gewesen im Endeffekt. Ne? Also das ist halt, der Markt ist dann extrem schnell in alle Richtungen.
Ja, ich glaube, es ging vielen so, ne? Dass wir das einfach dieses Ausmaß völlig unterschätzt haben. Ne? Ich meine, wir hatten ja schon ein paar andere, weiß ich nicht, Viren in der Vergangenheit und so, Schweinegrippe und was weiß ich, was es alles gab. Ne? Und ich glaube, viele haben am Anfang wirklich das alles in diese Region gepackt, ne? BSE und so weiter. Und deswegen war es nicht so greifbar. Es war ein schwarzer Schwan, wie du sagst, ne? Und den kann man einfach nicht. Ja, ich glaube, den hat wenige gerochen.
Viele sagen natürlich jetzt im Nachhinein immer, ja, ich habe es doch schon gesagt und so. Aber es sind halt die wenigsten. Und vor allen Dingen ist es ja auch nochmal unterschiedlich, ob du was erzählst ob du danach handelst. Das ist ja an der Börse das Allerkrasseste. Ich kann den ganzen Tag irgendwas erzählen. Ich erzähle jeden Tag so viele Sachen und da kannst du dir natürlich im Nachhinein immer rauspicken, ja, guck mal, was ich im Dezember gesagt habe. Oder habe ich ja schon gesagt, damals war die in die Meldung. Ne? Oder ich habe damals gesagt, kauf doch die und die Aktie, ja. Erzählst 10-mal irgendwas, 5-mal stimmt was, 5-mal stimmt was nicht, dann kannst du natürlich immer im Nachhinein sagen, ja, ich hab's doch gesagt, ne? Aber beim Trading ist es auch so, und an der Börse am Ende zählt, was das Depot sagt, so ungefähr, ja, und halt ein Unterschied, ob du was erzählst oder ob du danach handelst, ne? Und klar, einige Leute haben das, glaube ich, gut gemacht, aber Otto Normalverbraucher, also ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat im Dezember, okay, ich räume mein Depot leer und setze auf Shorts, weil jetzt hier der erste Fall in China war, also ich habe da nichts mitbekommen, leider. Also,
Ja, ich glaube nochmal, um das nochmal zu wiederholen, ne? Also ganz, ganz viele Entscheidungen werden ganz schnell unterbewusst getroffen. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du das Buch nicht gelesen hast, vielleicht nicht. Da geht es um zwei Gegenstände, einmal einen Tennisball und einen Tennisschläger. Und beides zusammen soll 1,10 Euro kosten. Der Tennisschläger soll 1 Euro mehr als der Ball kosten. Und was kostet der Ball jetzt?
Ach ja, warte mal, ich kenne dieses Beispiel. Mal kurz aufpassen, da denkt man doch jetzt wieder, der soll 1 Euro mehr kosten. Warte.
Genau, also du denkst quasi sofort an 10 Cent. Ne? Das genau, springt dir so. Und das, 10 Cent das, sind falsch. Ne? Genau, das ist dein schnelles Denken, was so eingreift. Ja. Und warum greift dein schnelles Denken ein? Weil dein Gehirn nicht rational denken will. Weil rational denken kostet dich etwa 4-mal so viel Energie wie dieses schnelle, unterbewusste Denken. Ja. Und deswegen greift unser Gehirn immer auf, ich sag mal, auf Heuristiken, auf schnelle Abkürzungen zu, um nicht denken zu müssen, ja. Und oftmals ist es ganz gut, also wenn du, ich sag mal, wenn du an der Ampel stehst, ist es ganz gut, dass du bei Grün rübergehst und bei Rot sofort stehen bleibst, ja. Und nicht erstmal, erstmal tief drüber nachdenkst, ja. Und davon gibt es viele, ja, hier kamen schon 5 Cent, ne, ja, weil dann ist 5 Cent 1 Euro mehr.
Ja, erst nochmal überlegen, es sind 5 Cent, genau, ja. Nur, dass die 10 Cent nicht stimmen. Ich habe dieses Beispiel schon mal irgendwo gehabt, war das schon mal, ne? Ich glaube, bei irgendeinem Facebook-Post oder so gibt es ja manchmal so einen Quark, genau, ja.
Ja, und das, ich finde das Beispiel schön, da gibt es ganz viele von, weil es dieses Schnelldenken mal demonstriert. Und jetzt stell dir mal vor, du bist nicht professioneller Trader und in dieser Crash-Phase guckst du während der Arbeit mal kurz, süchtig wie du bist, nach Endorphin, ja, auf dein Depot und siehst minus 11%. Und dann kommt das schnelle Denken. Und wenn du jetzt keine klaren Regeln hast, bist du verloren, weil das eben dieselben Hirnareale sind wie Lebensgefahr. Und dann kommt der Verkauf aus irgendeinem Frustlevel. Ne? Und da müssen wir halt irgendwie Regeln aufbauen. Ja?
Naja, das ist ja genau, das ist ja das Problem bei vielen Leuten dann. Wenn dann sowas passiert, dass man dann genau im falschen Moment die Nerven verliert einfach und dann genau natürlich die falschen Entscheidungen trifft. Und das ist halt meistens wirklich genauso, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, so ungefähr. Ne? Wenn, da lässt du dich so lang beeinflussen und dann kommt irgendwann dieser riesige Ausverkauf, nachdem ein Kurs schon gefallen ist, dann siehst du, oh, nochmal -10%, da geht ja gar nichts mehr und dann macht es direkt bumm. Ne? Aber das sind halt auch so Lerneffekte, dass es ja meistens genau an der Börse umgekehrt ist. Dass es oft dann so einen Abwärtstrend gibt zum Beispiel. Und wenn dann diese Schläge kommen mit -10% auch im DAX, ja, ich meine, Corona war ein bisschen anders, aber dass das dann schon eher so diese Ausverkaufsszenarien sind, wo wir dann näher an einem Tief sind, wie dass es jetzt erst der Anfang von einem Ausverkauf ist. Ne? Deswegen, also das ist halt, ist natürlich auch immer individuell zu beobachten, aber und kommt auch auf die Meldung drauf an, aber wenn zum Beispiel jetzt der DAX 10% fällt, ja, dann ist es meistens nicht die schlauste Idee, bei -10% jetzt aufs Handy zu schauen und sagen, oh, jetzt verkaufe ich auch so ungefähr. Ja, das ist
halt ja, ja, ja. Aber schlau ist es nicht, rational ist immer dumm, aber dennoch machen es ja so viele dann, ne? Weil eben dieses schnelle, unterbewusste Denken, wo sie nicht nachdenken. Ja. Und ich hatte dir ja schon mal so ein paar psychologische Verhaltensmuster vorab geschickt und lass sie doch mal durchgehen. Eins davon war die sogenannte Verlustaversion. Und das finde ich auch ganz interessant. Man hat herausgefunden, dass wir Menschen Verluste oder auch mögliche Verluste mehr als doppelt so stark gewichten wie mögliche Gewinne. Also folgendes Beispiel. Ich habe hier eine Münze und ich biete dir einen Deal an oder ein Spiel an. Ja? Und ich werfe die Münze und bei Zahl überweise ich dir 150 Euro per PayPal. Bei Kopf musst du mir aber 100 Euro überweisen. Also einmal kriegst du 150 oder du verlierst 100 Euro. Willst du das Spiel jetzt mit mir spielen, Michael?
Ja, können wir gerne machen.
Ja, also die Frage hat man ganz vielen Menschen gestellt und die meisten Menschen haben Nein gesagt, weil sie diesen potenziellen Verlust von 100 Euro viel stärker gewichtet haben als die potenziellen 150 Euro. Ich meine, du machst Trading professionell, ja. Du kannst ganz gut Chancen-Risiken-Verhältnissen im Kopf schnell berechnen, ja. Die meisten Menschen gewichten sozusagen den Verlust viel stärker und sagen nein. Also rein theoretisch könntest du auch zu mir sagen, Maurice, ich höre auf hier mit Trading, ich spiele den ganzen Tag mit dir, weil dann wird es natürlich finanziell zumindest glücklich oder als Gewinner rausgehen.
Ich glaube, es wäre ganz gut nach ein paar Tagen, ja, wenn wir einige Spiele machen.
Ja, und das zeigt quasi diese Verlustaversion. Und jetzt ist ja schon mal ganz gut zu sehen, was auch passiert. Wenn das so ist, dass unser Gehirn quasi den Verlust immer stärker gewichtet, dann ist ja auch interessant zu sehen, was passiert an der Börse. Ne? Wenn wir sozusagen, unsere Position geht runter, geht in die Verlustzone, dann gewichten, also dann schmerzt uns das viel härter als der Gewinn. Ja? Und hast du das an dir selbst, wenn du jetzt diesen Effekt mal hörst, irgendwie kannst du dich da wiederfinden?
Ja, lustigerweise ist es auf jeden Fall schon mal so, dass wenn ich gefragt werde, was sind deine größten Gewinne und deine größten Verluste, ich kenne ehrlich gesagt nur meine Verluste, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also die sind mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und auf die Frage, was waren meine größten Trading-Gewinne, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ne? Welche Aktien. Was auch daran liegt, was ja auch ein Problem ist, dass man Probleme hat damit, Gewinne laufen zu lassen im Trading, aber Verluste lässt man ganz gerne mal zu weit laufen, beziehungsweise oft gibt es eben dieses Problem, dass dann über Nacht irgendeine Meldung kommt und dann dadurch die Verluste sehr schnell sehr groß werden. Aber also bei mir trifft das auch so ein bisschen zu, muss ich dann sagen, ne? Dass ich mich sehr gut an GameStop-Verluste erinnere, wo ich dann immer auf fallende Kurse gesetzt habe und die Aktie immer weiter gestiegen ist. Bei Aurelius damals, da waren wir irgendwann Bilanzskandale, habe ich viel Geld damals verloren, weil die Aktie über Nacht dann irgendwie extrem gefallen ist. Daran erinnere ich mich echt noch ganz gut. Oder an Volkswagen, als die mal auf 1.000 Euro gestiegen ist, irgendwie von 200. Daran erinnere ich mich komischerweise noch, aber an die Gewinne nicht, also ja, interessant, nicht so genau. Das ist echt krass, ja. Das ist echt krass zu beobachten.
Und dann gibt es in dieser Sparte der Verlustaversion gibt es noch einen Effekt, der nennt sich Dispositionseffekt. Der Effekt besagt, dass Anleger überwiegend dazu neigen, kleine Gewinne zu realisieren und Verluste zu vergrößern. Also so nach dem Motto, ja, wenn die jetzt schon im Minus ist, dann sozusagen Hopfen und Malz verloren, ne, jetzt lass ich die laufen, wird schon irgendwie. Und du kennst es, dann hast du, also weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei vielen Anlegern, dann hast du so eine Depotleiche. Bei mir ist zum Beispiel ProSiebenSat.1, ja. Dann habe ich die da drinne und dann sage ich, ach, scheiß drauf, ja, jetzt lasse ich die auch drinne. Und das ist ein Fehler, logischerweise, ja.
Das ist ganz, das ist Fehler Nummer eins eigentlich beim Trading. Und ich glaube, das unterscheidet auch Leute, die quasi ernsthaft nachhaltig profitabel sein wollen und können im Trading gegenüber den anderen Leuten, was man ja zum Beispiel letztes Jahr dann gesehen hat. Alle Leute, die jetzt im März eingestiegen sind letzten Jahres, die haben halt dann auch quasi angefangen mit Traden oder investieren, was auch immer. Ne? Und die Kurse sind halt nur gestiegen. Dann denken halt jetzt viele Leute, sie können sehr gut traden und so. Dabei ist quasi der ganze Markt gestiegen, so ungefähr. Ne? Jetzt kommen wir vielleicht mal irgendwann wieder in diese Bereiche, wo auch Aktien wieder fallen können. Das sieht man ja jetzt gerade. Der ganze Wasserstoffbereich und so haben sich alles wieder halbiert. Und da ist es, glaube ich, bei vielen jetzt so, dass die sich nicht von diesen Verlustpositionen einfach lösen können. Also zum Glück, also das habe ich relativ, ich weiß noch, als das früher bei mir war, weil ich habe früher auch so Penny Stocks und sowas gehandelt. Das lief auch eine Zeit lang echt gut, ne? Hier, das eine Unternehmen findet eine Ölquelle irgendwo in Namibia, der nächste hat irgendeine Goldader gefunden, irgendein Quark, der da immer gemeldet wurde. Die Unternehmen, die waren irgendwann sau viel wert, haben keinen Cent verdient, ne? Und das lief eine ganze Zeit lang gut und irgendwann aber war es so, dass diese Aktien immer weiter abgebröckelt sind. Da weiß ich noch, dass ich dann irgendwann abends beim Fußballtraining war und während ich beim Training war, habe ich gedacht, oh, krass, okay. Da kam irgendwann der Geistesblitz, weißt du was? Du räumst jetzt dein komplettes Depot auf, verkaufst alles mit Verlust, scheißegal, und fängst neu an, so ungefähr, und hältst diesmal irgendwie eine Art Money-Management ein, dass du nicht irgendwelche Aktien gegen dich laufen lässt, denn was passiert ja häufig ist, du kriegst es irgendwie mit, mittlerweile geht es noch einfacher, ne? Irgendwelche Telegram-Kanäle, WhatsApp-Gruppen hier, da schreibt dir irgendjemand, hier, guck dir mal die Aktie an, die haben Öl gefunden oder irgendwas, das ist ja mittlerweile echt krass. Und dann bist du halt meistens einer der Letzten, die auf diesen Zug aufspringen und dann lassen die Leute halt diese Verluste gegen sich laufen. Und das kriege ich auch oft mit jetzt bei Instagram und so. Die fragen mich, hey, was soll ich mit der Aktie machen? Ich bin ja schon so und so viel im Verlust. Ja. Das ist halt keine Strategie, die dahinter ist, sondern das ist halt reines Zocken im Endeffekt. Und klar, da können natürlich irgendwann wieder neue Zocker kommen, die das Ding hochkaufen. Aber unterm Strich machst du mit solchen Strategien, also du brauchst keine Strategie, du machst dadurch unterm Strich halt einfach Verluste. Und viele Leute, die dann natürlich denken, sie haben irgendwie Trading verstanden oder sie wissen, wie das funktioniert, weil sie halt irgendwann eine Aktie durch Zufall sehr früh gekauft haben, die sich danach verfünffacht hat oder so, die fallen halt dann bei den nächsten Aktien, die wieder so hochgepumpt werden, irgendwann auf die Schnauze. Ne? Und wenn man das halt wirklich nachhaltig betreiben will, du brauchst halt irgendwelche Ausstiegsszenarien. Zum Beispiel habe ich heute jetzt auch wieder einige Aktien dann mit Verlust verkauft einfach, weil die Trends irgendwie gebrochen sind, weil keine Rebounds da sind und da verkaufe ich halt einfach auch mal mit Verlust, ja. Wichtigste ist halt Kapitalerhalt und ja, sowas wie Depotleichen will ich halt im Trading niemals haben. Ja. Das ist ganz wichtig. Also das ist meine Strategie zumindest.
Ja, das ist ganz interessant. Das ist auch der nächste Effekt, über den ich mal mit dir sprechen will, oder du hast es indirekt auch schon getan. Das ist nämlich der Sunk-Cost-Effekt, Prinzip der versunkenen Kosten. Da steckt quasi hinter, dass wir Menschen bei Entscheidungen nahezu immer die bereits investierten Kosten, Aufwände oder die bereits investierte Zeit mit einbeziehen. Also wenn ich jetzt dein Auto dir abkaufen wollen würde, dann würde ich dich anrufen und sagen, Michael, ja, dein Angebot Ast rein, passt alles für mich, aber kannst du mir nochmal vom Unterboden ein Video machen? Ja, ich will nochmal den Unterboden sehen. Du sagst, meine Güte, okay, ja, mache ich, ja. Gehst runter mit deinem weißen T-Shirt, kraxelst da irgendwie runter, machst das Video, dreckiges T-Shirt, dreckiges Stirn, gehst hoch, schickst mir das. Ich sag, wunderbar, schick mir aber nochmal bitte vom Innenraum das, ne? Also deine versunkenen Kosten werden mit jedem Schritt höher. Dann sage ich, ja, passt auch alles, ich komme vorbei nach Frankfurt, wir machen eine Probefahrt, ich fahre eine Stunde, dann sage ich zu dir, naja, Stadt ist das eine, aber Autobahn, ja, das geht auch nochmal. Dann fahren wir nochmal 3 Stunden, deine Arbeitszeit kostet eine Menge. Und am Ende sage ich zu dir, nein, du wolltest jetzt hier 20.000 Euro haben für die Kiste, ich habe aber nur 16. Was machen wir? Und jetzt sagst du, wenn ich jetzt mit jedem Trottel, wie Maurice hier, ja, irgendwo runterklettern muss, das machen muss, dann bin ich blöd, dann gebe ich ihm jetzt diese 4.000 Euro Rabatt quasi. Hätte ich dich nach einer Sekunde am Telefon gefragt, hättest du zu mir gesagt, spinnst du 4000? Ja, und das sind diese Sunk-Costs und die dürften eigentlich keine Rolle spielen bei der Endentscheidung, tun sie aber doch. Und gerade auch beim Anlegen haben viele diese Sunk-Costs, können sie nicht ausblenden. Also ich habe jetzt hier meine ProSieben-Aktien, minus 50%, strahlen mich da an, ja. Und die einzige Frage, die ich mir jetzt stellen muss, unabhängig, ob da minus 50 oder plus 30 steht, sind sozusagen die fundamentalen Zahlen. Ja, glaube ich noch daran, dass dieses Unternehmen zukünftig wieder steigen wird, weil es ein geiles Businessmodell, was auch immer hat. Ja, aber das können wir nicht. Kennst du
Ja,
das?
logischerweise, das ist auch bei mir natürlich ein Problem, ne? Zum Beispiel heute wieder, da siehst du halt, ah, Mist, die Position im Plus, die im Minus. Und dann, was man auch oft macht, wo ich mich auch oft bei ertappe, ist, ah, dann, die Position läuft ja ganz gut, dann verkaufe ich die mal und verkaufe diese Verlustposition, da bin ich wieder insgesamt plus minus null, weil ich will keine realisierten Verluste heute haben, so ungefähr. Dabei ist es eigentlich auch nicht wirklich rational, weil wieso soll ich meine Gewinneaktie verkaufen, die gerade einen guten Trend hat, zum Beispiel, nur um eine Verlustposition zu verkaufen. Na, das ist eigentlich auch blöd, diese Strategie. Mache ich aber teilweise wirklich auch selber. Und also eine Sache, die einem helfen kann bei dieser Sache, auch bei dir zum Beispiel, ist, würde ich diese Aktie denn jetzt wirklich kaufen? Sagen wir, du hättest ein komplettes Depot mit 100% Cash. Würde ich diese Aktie denn jetzt kaufen, wenn ich die Wahl hätte einfach? Ne? Wenn du dann sagst, ganz klar, nein, die ist doch im Abwärtstrend oder er hat eine Gewinnwarnung oder sonst was. Na, wieso hast du die Aktie jetzt gerade noch im Depot? Dann verkauf das Ding, realisier den Verlust und hakt das Teil ab einfach. Ne? Und die hat doch jemand gerade eben gesehen durch Zufall, habe ich ja gesehen durch Zufall. Also es ist wirklich kein Beinbruch, so kleinere Verluste zu realisieren oder sowas im Trading. Ne? Ganz oft kleine Verluste sind kein Problem, aber wenn du halt große Verluste hast irgendwie, weil du gehebelt hast und so und dann dein Depot so 30, 40% in den Boden rammst, ja, dann ist es halt meistens auch schon wirklich zu spät, ja, und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, aber solche kleinen Verluste, die 1, 2% vom Depot sind, das ist im Endeffekt kein Problem. Und ich stelle mir auch oft die Frage zum Beispiel, würde ich jetzt gerade Plug Power kaufen, wenn ich sie nicht im Depot hätte und quasi 100% frei entscheiden könnte, ob ich sie haben will oder nicht, würde ich ganz klar sagen, nein, die Aktie ist heute schon wieder schwach, da gab es irgendwelche Bilanz, also die Bilanz war irgendwie nicht ganz in Ordnung, der komplette Sektor ist schwach. Die droht unter $30 zu fallen und so, will ich nicht kaufen. Ne? Und dann sage ich mir auch, okay, nur weil ich jetzt nur diese Aktie gerade als Verlustposition im Depot habe, will ich sie jetzt nicht halten einfach. Ne? So mache ich es dann deswegen raus damit und abhaken. Und mein Gott, die Aktien laufen einem nicht weg. Man kann die auch höher wieder zurückkaufen zur Not. Ne? Das haben ja auch dann viele und habe ich auch Probleme teilweise mit. Ne? Sobald man verkauft, hast du irgendwie Angst, dass die Aktie genau jetzt dann wieder steigt und so. Da ist man dann total hippelig irgendwie. Aber ja, das ist halt so ein Lerneffekt. Ne? Irgendwann, dir passieren auch viele Dummheiten an der Börse oder du hast ganz oft Pech und so. Es gibt solche Phasen, wo du nur Pech hast und dann verkaufst du wirklich dann genau am Tief irgendwie und die Aktie dreht hoch. Aber mein Gott, dann ist es halt so einfach. Ne? Solange du dein Kapital im Depot irgendwie schützt und dann nur kleine Verluste realisierst und nicht hier dann Haus und Hof riskierst, dann ist es halt so. Ne? Und man kann nicht immer nur gewinnen beim Trading, ne? Sonst wäre ich der reichste Mensch auf der Welt im Endeffekt. Ne? Wenn man jedes Jahr 500% Gewinn macht, ja, und das komplett hochskaliert, ist das völlig unrealistisch.
Ja, das finde ich schön, dass du es mal sagst, auch gerade so in der Instagram-Welt, wo natürlich auch immer ein sehr selektiver Eindruck von jedem ist. Also jetzt nicht von dir, sondern generell, ne? Die Menschen zeigen natürlich lieber ihre Erfolgserlebnisse als ihre ganzen Misserfolge, die sie auf dem Weg dahin auch machen. Und jetzt für denjenigen, der sich da nicht so gut auskennt, entsteht eben der Eindruck, dass immer alle mega erfolgreich sind, ja.
Ja, aber man muss aber halt echt, also wie gesagt, wer nicht bereit ist, auch mal Verluste einzustecken im Trading, für den ist das vielleicht auch einfach das Falsche. Und ich glaube auch einfach, dass nicht jeder für Trading gemacht ist einfach. Ne? Das kann schon sein, weil wenn du halt mit so Schwankungen nicht klarkommst oder wenn eine Aktie, ich kriege ja manchmal Nachrichten, hey, hey, was ist da und da los? Da gucke ich, da ist überhaupt nichts los. Die Aktie ist 2% der Minus, was soll da los sein halt? Ne? Wenn dich das halt dann schon aus der Bahn wirft im Endeffekt, weil du irgendwie eine ganz andere Risikoneigung hast, ja, dann musst du vielleicht dann doch eher nicht mal ETFs kaufen, sondern vielleicht irgendwie ein Sparbuch oder was einfach nur, ja, weil das dann einfach nichts für dich ist, ne? Weil wenn du wirklich so irgendwie vom Kopf her bist, dann triffst du immer die falschen Entscheidungen, wenn es mal ruppig an den Märkten zugeht, ja, und es wird ruppig an den Märkten wieder zugehen, wer weiß, was kommt, ne? Es gibt gerade wieder irgendwelche so Konflikte mit Russland, Ukraine und sowas. Du weißt nie, was da noch irgendwie kommt. Oder China, Taiwan, sowas. Ne? Und da kann es sehr schnell wieder ruppig werden. Aktuell ignoriert der Markt alles, aber wer weiß, was irgendwann kommt. Ne? Und wenn du dann halt wieder dann direkt so nervös bist und dann direkt dann falsche Entscheidung triffst, wenn es alles knallt und dann viel zu spät die Reißleine ziehst, ja, dann ist das halt echt blöd.
Fand ich eine ganz gute Überleitung auf das nächste, das Thema ETF. Und du wirst es ja auch kennen, diese ganzen wissenschaftlichen Headlines, wo steht, dass 90% der Anleger quasi gegen den Markt verlieren. Also warum, Thema Gerd Krommer, ne? Also warum jetzt nicht direkt in den Markt investieren? Und ich habe letzte Woche mal gefragt in meinem Profil, wer glaubt denn von euch, dass er langfristig zu den 10% gehört? Also die dauerhaft den Markt schlagen. Und das Ergebnis waren, dass 51% der Menschen in meinem Profil zumindest glauben, dass sie zu den 10% der Menschen gehören. Ja?
So
Und
taugt das ja.
ich könnte zum Beispiel auch fragen, wer hält sich für die Top 10% der Autofahrer in Deutschland? Da wäre dasselbe Ergebnis.
Ja,
Oder
klar.
wer hält sich für die Top 10% der Liebhaber hier in Deutschland? Auch da wäre so ein ähnliches Ergebnis zu sehen. Und man spricht in der Psychologie von dem Overconfidence-Effekt. Und da hat man herausgefunden, dass wir Menschen quasi vereinfacht gesagt, das immer chronisch unterschätzen unser Wissen und überschätzen unser Wissen, ne? Nicht unterschätzen, chronisch überschätzen. Und das auch in allen möglichen Lebenslagen. Und interessant ist, dass bei Fachexperten das besonders stark ist. Also die Experten überschätzen sich noch mehr, ne? Hast du dazu eine Anmerkung oder kannst du das irgendwo beobachten?
Ja, lustigerweise ist es, glaube ich, das ist vielleicht ein Grund, wieso ich erfolgreich bin, weil ich mich genau, glaube ich, nicht überschätze, sondern weil ich weiß, dass der Markt unberechenbar ist im Endeffekt und dass ich einschätzen kann, dass ich auch einfach daneben liege oder dass ich akzeptieren kann, dass ich daneben liege. Ne? Weil wenn du denkst, du bist schlauer als der Markt und so und der Markt läuft einfach gegen dich, dann passiert ja genau das, was zum Beispiel mit deiner ProSieben-Aktie passiert ist oder was mit vielen anderen passiert, die dann irgendwie gehebelt reingehen. Du denkst, du bist schlauer als der Markt, ProSieben wird schon wieder steigen, aber sie fällt weiter im Endeffekt, ja. Oder du denkst, dass Neil wieder extrem steigt, weil der Markt ja so blöd ist oder Jinko Solar, was weiß ich, diese ganzen Hotstocks. Aber wenn du halt dieser Meinung bist, ja, und nicht wirklich ein Experte bist wie Ray Dalio, die irgendwelche tausenden künstlichen Intelligenzen mit Systemen haben und alles analysieren und wirklich einschätzen können, was der Markt macht, weil wir sind im Endeffekt alle blind. Ne? Ich schaue auch nur auf die Nachrichten, auf die Trends und versuche daraus ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis abzuleiten. Aber ich würde niemals sagen, ey, der Markt ist ja so blöd, die Aktie muss steigen. Ich gehe da nicht raus, ich kaufe sogar nach, weil die raffen es nicht so ungefähr. Ne? Die sind ja so blöd, was machen die da? Denke ich mir zwar auch manchmal, ihr Idioten, wieso verkauft ihr immer noch, ja, aber trotzdem ziehe ich dann meine Konsequenzen und realisiere, wie gesagt, auch Verluste einfach, weil ich nicht so blöd bin, anfangs zu denken, dass ich der Schlauste auch am Markt bin einfach, sondern ich versuche den Trend mitzunehmen und mitzuschwimmen und Nachrichten richtig zu interpretieren, aber wenn ich eben falsch liege, dann ist das für mich okay. Ne? Dann verkaufe ich eben auch wieder einfach. Und wenn ich merke, dass ich die ganze Zeit irgendwie zuletzt falsch liege oder dass es keine Trends gibt am Markt, dann halte ich mich sogar lieber einfach mal zurück. Das Einzige, wenn ich mal gegen den Trend wirklich handle oder auch mal meine Position wirklich halte, ist, wenn es diese ganz krassen Übertreibungen gibt, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise, ja. Da war ich so dick im Minus, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war halt sechsstellige Minus im Depot, ja, und ich konnte auch kaum mehr hingucken. Aber das ist halt für mich ein Unterschied gewesen, weil ich halt in Anführungszeichen solide Aktien im Depot hatte und weil der Markt getrieben war von Panik, von Angst und von Zwangsliquidierungen und so weiter, ja. Und das ist halt schon was anderes, wie wenn ich eine einzelne Aktie jetzt drin bin und da dann irgendwie ein Abwärtstrend jetzt ist oder so. Also da ist es dann schon so, dass ich auch mal gegen den Markt Positionen halte, aber grundsätzlich, und das schützt mich, glaube ich, auch für ganz großen Dummheiten, außer sowas jetzt wie GameStop, und das hat mir genau wieder gezeigt, was das Problem ist. Du willst deine Meinung durchsetzen, dass GameStop fallen muss, ne? Aber die ist immer weiter gestiegen und es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet. Also eine sechsstellige Summe hat mich das gekostet und das war eine sehr, sehr teure Lektion wieder vom Markt, ne? Und Und das ist auch wieder so ein Beispiel, dass es dir nichts bringt, wenn du irgendwann recht hast, wenn du bis dahin halt einfach rasiert wurdest vom Markt. Ja, und das ist halt schon krass. Und das hat mir wieder gezeigt, dass man sehr, sehr vorsichtig einfach sein muss. Und man sollte den Markt einfach nicht unterschätzen. Man sollte nicht denken, dass man so schlau ist und viel schlauer ist als die anderen. Ne? Denn das kann sehr, sehr böse enden.
Ja, also gerade bei dir, der ja auch so in der Öffentlichkeit jetzt ist, gibt es so ein Verhaltensmuster, das nennt sich Commitment and Konsistenz. Das besagt, dass wir Menschen quasi konsistent sein wollen zwischen unserer Wertewelt zum einen und unserem Tun zum anderen. Und wenn dein Wert jetzt zum Beispiel ist, ein Mann, ein Wort, dann wird es dir schwerfallen, wenn du zum Beispiel mir einmal dein Wort auch nur im Kleinen gibst, dann nochmal anders zu handeln, ja? Weil dein Unterbewusstsein wird dich immer dazu treiben, auch so zu handeln. Und wenn du zum Beispiel öffentlich jetzt einen Commitment machst und sagst, hier, das ist eine geile Aktie und jetzt geht die runter und was weiß ich, und jetzt wirst du unterbewusst das Gefühl haben, ich muss jetzt aber trotzdem weiter an dem Ding dranhängen. Und da musst du quasi gegen ankämpfen, ja?
Ja gut, dieses nicht mal Fehler zugeben, das gibt es ja überall auf der Welt, ne? Sei es bei Politikern oder irgendwo anders. Keiner ist mal bereit, irgendeinen Fehler zuzugeben. Aber vor allen Dingen bei Börsen ist es ja ganz wichtig, Fehler zuzugeben, denn du kannst nicht immer richtig liegen. Ne? Du kannst auch niemals irgendwie zu 100% sicher sein, dass das Unternehmen in Zukunft noch viel besser da ist, dass der Manager da irgendwie keine Scheiße baut, dass die Bilanzen in Ordnung. Du weißt es einfach nicht teilweise. Außerdem ändern sich Trends eben mal schnell. Ne? Es kommen neue Erfindungen und so. Und dann zu sagen, ich halte knallhart an der Aktie fest oder so, das macht gar keinen Sinn für mich im Endeffekt. Also ich falle zwar jetzt nicht direkt um, wenn es mal nur 2% fällt, aber ich würde niemals einfach jetzt auf meiner Meinung beharren, nur weil ich mal gesagt habe, das Unternehmen ist toll, ja, mein Gott, da lag ich halt falsch im Endeffekt, ja. Also das, vielleicht ist es auch ein Grund wirklich, wieso ich dann ein bisschen erfolgreich bin, weil in meinem Trading musst du halt wirklich auch Trends erkennen und mitgehen. Und wenn Trends sich ändern, dann musst du das auch merken im Endeffekt, ja. Und wenn du das nicht merkst und immer weiter an irgendwas festhalten will, was nicht mehr da ist, dann wird es teuer. Ja, und das ist das Geile an der Börse. Du siehst es jeden Tag am Kontostand einfach, ob du richtig liegst oder nicht, so ungefähr. Ne? Du weg im Endeffekt. Ne? Das ist halt schon schmerzhaft, aber auch gut an der Börse.
Ja, das Nächste, du hast Kontostand, du hast sechsstellige Verluste angesprochen. Das Nächste, was ich oft feststelle, ist Framing. Also wir Menschen setzen quasi alle Entscheidungen immer in so einen gewissen Bezugsrahmen. Also unser Gehirn sucht immer einen Rahmen. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt 50.000 Euro Depotwert und du erwirtschaftest einen Gewinn von 50 Euro am Tag, dann wird sozusagen dein unterbewusstes schnelle Denken das sagen, das ist aber wenig. Aber wenn du zum Beispiel 200 Handelstage à 50 Euro machst, ne, dann bist du auch bei einer Jahresrendite, ich weiß nicht, ob die dich vom Hocker haut, von 20% oder so, ja. Aber, und das meine ich, also wir setzen alles in den Rahmen und ich habe das ja jetzt auch erlebt. Ich meine, mein Depot ist irgendwie jetzt bei 465.000 und wenn das Ding mal um 30% runtergeht, dann denke ich mir inzwischen auch, what the fuck, ja, das ist halt richtig viel Kohle dann, ne? Und da setze ich halt aber meinen Rahmen immer sozusagen mit meinem Leben, ja, und ich weiß auch mal, ich habe als Pizza-Lieferfahrer mal mit 18 gearbeitet und für 5 Euro Pizza ausgefahren, ja, und da ist halt der Rahmen dann und das ist aber der falsche Rahmen für diese Entscheidung dann, ja, und Hast du damit Erfahrung quasi gemacht, mit diesem Rahmen, den du dir vielleicht unterbewusst immer setzt?
Also erstmal das mit diesen 50 Euro am Tag und so, ne, das ist schon interessant, weil ich glaube, manche Leute denken echt immer, sie müssen jeden Tag 1.000 Euro plus oder minus machen an der Börse. Wenn man wirklich jeden Tag konstant, sagen wir, nur 100 Euro verdienen würde an der Börse oder ein paar Prozente, dann wäre das natürlich eine mega Sache. Ja? Und es gibt aber, wie gesagt, Phasen, da bist du froh, dass du plus minus null bist. Ne? Zum Beispiel jetzt die letzten Tage. Da geht halt einfach nichts im Trading, weil es einfach keine Trends gibt. Und die Kunst ist es, das halt auch einfach zu erkennen und zu sagen, okay, aktuell ist halt blöd, ne? Es gibt keine Rendite. Trotzdem, ich meine, ich weiß nicht, was jetzt so der Durchschnitt ist. Ich hatte letztes Jahr hatte ich eine sehr hohe Rendite. Ich glaube, irgendwie hat mein Depot verdoppelt im Trading oder so, obwohl es zwischenzeitlich richtig böse aussah. Das wird dieses Jahr nicht so sein, weil ich allein mit GameStop viel verloren habe. Aber selbst wenn du dann in der Woche irgendwie nur Guck mal, wenn du in der Woche 1% verdienst oder so, ne, was sich hier lächerlich anhört, in der Woche 1%, das heißt einfach nur mal dienstags 1% plus im Depot, ja, ist ja total billig. Ne, hast du am Jahresende auch irgendwie 60, 70%, je nachdem, ob du dann wieder das neue Geld mit investierst oder so. Ne, hört sich so einfach an, aber ist es natürlich gar nicht. Nur das zeigt ja schon, dass du nicht jeden Tag Geld verdienen kannst. Ne, und das denken viele. Und ich glaube, deswegen geben auch viele sehr schnell auf beim Trading oder versuchen dann was mit der Brechstange und so. Und ja, das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Da muss man einfach erkennen, wann was läuft, wann es Trends gibt, wann nicht. Und das habe ich mit der Zeit jetzt schon gelernt. Und das andere, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Depot, klar, wobei bei mir ist es echt mittlerweile so, dass im Langfristdepot, das interessiert mich echt gar nicht mehr, muss ich sagen. Ne? Wenn das Prozent steigt oder fällt, da bin ich mittlerweile komplett emotionslos. Das ist außer natürlich jetzt Corona war halt schon natürlich krass, wenn du siehst, oh, was hätte ich mir dafür kaufen können und so, ne? Aber wenn du halt damit anfängst, von wegen, oh, heute habe ich wieder ein iPhone gewonnen, heute habe ich wieder ein iPhone verloren, dann wirst du ja Kopf, ne? Also ich versuche nicht, das immer hier mit solchen Sachen direkt zu verknüpfen, von wegen, jetzt könnte ich mir das und das direkt kaufen, weil dann hast du genau das Problem, was wir vorhin sagen, du schaffst es nicht, Gewinne laufen zu lassen im Endeffekt. Ne? Wenn du jetzt sagst, oh geil, heute habe ich so und so viel gewonnen, jetzt könnte ich mir doch das und das schon kaufen, oder jetzt könnte ich in Urlaub fliegen oder so. Am nächsten Tag, oh nein, der Urlaub ist wieder weg. Ja, ich glaube, dann wirst du wirst ja Baller irgendwann im Kopf im Endeffekt. Ja, also, und ja, das andere, ich habe auch früher Zeitung ausgetragen. So, ich finde es aber ganz interessant immer, um auch mal, um die Haftung so ein bisschen zu wahren. Ne? Wenn du mal siehst, harte Arbeit und so, mit zu verdienen und so, was für ein Privileg das ist, so an der Börse, was du da für Gelder bewegen kannst und so, ne? Aber du darfst halt, wie gesagt, man darf das nicht zu nah an sich rankommen lassen. Ich versuche das wirklich so komplett abstrakt zu sehen im Endeffekt, um da nicht die Nerven zu verlieren im Endeffekt. Ne? Weil ich, wenn ich im Supermarkt bin und dann hier auf einmal für eine Avocado 3 Euro zahle, und ich dachte, sie wäre im Angebot, da regt mich das extrem auf, weil ich irgendwie 1,50 Euro zu viel ausgegeben habe, so ungefähr. Aber an der Börse ist es halt bei mir echt gar nicht mehr so. Ne? Wenn ich da dann irgendwie 400, 500 Euro Verlust mache, gehört halt dazu im Endeffekt. Ja, das ist bei mir so, daran habe ich mich halt gewöhnt. Ne? Aber da unterscheide ich halt echt zwischen hier diesem Börsenteil und so und dem echten Leben im Endeffekt, ne? Wo ich dann Geld anders, ganz anders wertschätze, wie jetzt an der Börse im Endeffekt, ne? Wo das halt, ja, so ein Ding ist mittlerweile, wo ich halt Zahlen sehe im Endeffekt und Prozente, aber das versuche zu vermeiden, da die immer jetzt hier irgendwelche Umrechnungen und sowas zu machen, einfach weil das ist nicht gut für den Kopf, glaube ich, einfach. Ne? Man sollte natürlich bewusst sein, was für ein Geld man hat und so, das ist natürlich ganz klar, ja, aber dann auch beim Langfristdepot dann, ne? Dann fällt es halt mal 10, 20%, aber seht es langfristig im Endeffekt, ja, und ihr habt ja immer noch die Anteile am Unternehmen und so, ne? So kann man sich das immer wieder ein bisschen beruhigen, dass man immer noch dieselben Anteile am Unternehmen hat, man kriegt seine Dividende und so weiter und heute ist der Preis halt mal so, morgen ist der Preis halt einfach mal so.
Ja, also was ich glaube hilft, ich habe ja 2018, weiß noch, waren wir im Thailand-Urlaub und da ging es dann mal 10% runter oder so. Und damals waren es, glaube ich, bei mir im Depot dann so 20.000 im Minus, ne, wie es so runterging, ja, so auf der Entwicklung. Und ich habe richtig gemerkt damals, wie mir das richtig nahe ging, ja. Also so, ich war schon so, weiß ich nicht, ich bin da in der Traumkulisse, ja, und guck da rauf und habe gemerkt, wie es mich richtig belastet hat. Und jetzt in dem Corona-Crash habe ich mich wirklich ganz konsequent auf die Chancen quasi fokussiert. Und was mir geholfen hat, also ich meine jetzt kein Trading, sondern ein Langfristinvestor, was mir halt geholfen hat, ist eben, du musst, glaube ich, die Unternehmen, in die du investierst, wirklich genau verstehen. Und wenn du genau die Unternehmen verstehst, dann bist du auch nicht unsicher, wenn es 20% runtergeht, weil du weißt ja, was die machen und wie die ihre Kohle verdienen, ja. Und ich glaube, das ist häufig das Problem, dass viele dann doch nicht so genau verstehen, wie jetzt Amazon überall Geld verdient, ja, wie das Geschäftsmodell funktioniert und schlagen dann quasi die Hände über den Kopf. Ne? Das war so meine Erfahrung. Das Wissen dann einfach hilft auch an der
Stelle. Ja, mega, ne? Wenn du weißt, dass Daimler heute auch noch Autos verkauft, obwohl der Kurs ein paar Prozent tiefer ist oder genau Amazon weiter Pakete verschickt und Zalando und so weiter, dann glaubt, dann bleibt man wirklich viel ruhiger und dann nutzt man vielleicht so mal Kursrücksätze auch eher sogar für Nachkäufe im Endeffekt, anstatt dann hier, es ist ja auch völlig irrational zu sagen, jetzt fällt die Aktie und jetzt verkaufe ich das Unternehmen, obwohl es ja günstiger geworden ist im Endeffekt und gar nicht irgendwie operativ schlechter dasteht, ne? Klar, durch Corona natürlich schon alle kurzfristig, aber ansonsten macht das langfristig eigentlich keinen Sinn. Man muss halt wirklich schauen, ist mein Kaufgrund, also der Investment Case, ist der noch aktiv quasi? Ne? Ist das Unternehmen noch so, wie ich es mir damals vorgestellt habe? Verdienen sie weiter ihr Geld? Wenn ja, dann ist vielleicht der Kursrücksetzer eine Chance. Wenn nein, dann muss man verkaufen, weil vielleicht das Wirecard war oder so, ne? Und das alles nur Betrug war. Da macht es halt keinen Sinn, die Aktie im Depot zu lassen oder sowas. Würde ich dann direkt, da würde ich auch sofort dann sagen, raus damit einfach, na sowas, das ist dann totaler Mist. Oder wenn man halt irgendein, keine Ahnung, Autozulieferer im Depot hat und die schaffen es einfach nicht, nachhaltig profitabel zu werden, dann macht es vielleicht auch Sinn, auch mit Verlust mal ein Langfristdepot zu verkaufen. Ne? Langfristdepot heißt ja nicht immer ewig da irgendwas dabei zu bleiben, sondern wirklich nur, wenn das Geschäftsmodell noch funktioniert im Endeffekt. Ne? Also so mache ich es halt einfach. Ne? Und wenn das noch passt, dann kaufe ich sogar lieber nach, anstatt dass ich verkaufe einfach.
Der nächste Begriff, den finde ich auch ganz spannend, oder dieses Thema ist Aktionismus. Wir Menschen, wir machen lieber irgendwas, als gar nichts zu machen. Ja, also uns fällt es enorm schwer, nichts zu machen. Und man sieht zum Beispiel auch im Fußball, man hat mal so eine Auswertung gemacht beim Elfmeterschießen, was die Torhüter machen. Ne? Und prozentual müsste man ja sagen, ein Drittel links, ein Drittel rechts und ein Drittel in der Mitte. Aber prozentual springen sie viel lieber in eine der Ecken, statt in der Mitte stehen zu bleiben, weil das in der Mitte stehen bleiben wäre so wie nichts getan. Ne? Und er schießt dann in die Ecke und dann fühlst du dich halt als Mensch so, ah, fuck, Alter. Ne? Und
Blöd aus, vor allen Dingen, wenn der Spieler dann wirklich in die Ecke schießt, dann ist es wirklich doof, ne? Wenn du in die Ecke springst, dann kannst du wenigstens sagen, ich habe es ja probiert, so ungefähr, ja.
ja, genau. Das ist aber jetzt ja umgekehrt zur Börse. Also jetzt nicht im Trading-Bereich, aber ich sag mal, wenn du jetzt langfristig investierst, ist es ja häufig besser, nichts zu machen, als ständig irgendwas zu machen, ne? Hin und her. Und kannst du das bei dir beobachten, dass es zum Beispiel auch Tage gibt wahrscheinlich, wo du keine Chancen siehst für einen guten Trade und in dir aber irgendwas aufkommt, als will ich doch was machen oder so? Also kennst du das?
Ja, also auf jeden Fall, das ist ein großes Problem beim Trading halt, ne? Einfach zu sagen, okay, heute ist nichts, ich lasse es einfach, das können die allerwenigsten. Die meisten wollen dann irgendwie was erzwingen, was natürlich dann meistens nicht funktioniert. Und genau ist diese Phase von den letzten Tagen, da ist es halt echt so, dass es schwer ist, da irgendwas sich rauszuschnippeln einfach am Markt. Und ja, also ich habe es einigermaßen unter Kontrolle, dass ich dann sage, okay, jetzt zurück. Klar, man probiert immer wieder was Kleines und so, aber das ist bei mir wirklich so eine ganz kleine Sparflamme. Aber theoretisch könnte man auch manchmal sagen, ist es besser, mal wirklich 4 Wochen, zum Beispiel jetzt in den Sommerferien, 4 Wochen Computer ausmachen, hätte denselben Effekt wie 4 Wochen davor zu sitzen. Teilweise machst du sogar noch Verlust oder nur der Broker verdient im Endeffekt. Na, sowas gibt es im Endeffekt. Und das ist ein großes Problem. Ne? Und oft ist es so, dann wirklich nichts zu machen, ist teilweise besser oder dann einmal was zu machen und die Position laufen zu lassen, ist besser, wie das dann immer relativ schnell wieder zu verkaufen, weil es dann, weil man dann das Problem wieder hat, dass man Gewinne zu schnell mitnimmt. Ne? Und ja, also es kommt auch darauf an, dass du dann diese Phasen wirklich erkennst. Und das ist ja auch die Kunst beim Trading. Ne? Wenn sich neue Trends ergeben am Markt, dann ist es gut, viel zu machen und versuchen, diese neuen Trends aufzunehmen. Weil wenn sich halt gar nichts ergibt, ne? Oder wenn wir in der Sommerflaute sind oder so eine Seitwärtsgeplänkel, dann ja, besser gar nichts machen und sich fernhalten vom Markt. Aber ist ja, wie gesagt, das ist halt alles leichter gesagt als getan. Und sowas liest du wahrscheinlich dann auch in Büchern und so, ne? Und was da immer steht, ne? Hier Trends mitnehmen, Stop-Loss setzen oder, aber das ist halt immer alles Theorie und Praxis ist dann halt echt immer noch mal ein bisschen schwieriger einfach.
Wie viel Trades machst du im Jahr ungefähr?
Und ja, ich kann so am Tag, also ich mache auch öfters mal so kleinere Sachen oder so, also am Tag sind das, also heute habe ich echt nicht viel gemacht, am Tag aber vielleicht so 10 bis 20 oder so in die Richtung.
Ah, krass.
Ja. Aber das sind auch so kleinere und dann mache ich Teilgewinnmitnahmen und so und dann mal so stückweise verkaufen und so, also ja, aber das ist je nachdem, wenn die Berichtssaison jetzt zum Beispiel wieder anfängt, dann kann man auch wieder wahrscheinlich mehr handeln, aber jetzt aktuell, wo so man so zwischen dem ersten und zweiten Quartal hängt mit den Zahlen und jetzt wir irgendwie am Allzeithoch zwar sind in den Indizes, aber einige Aktien laufen noch ganz gut. Ne? Das ist interessant zu sehen. So die Leute, die jetzt so irgendwie so diese Fangaktien im Depot haben, habe ich auch. Alphabet, Facebook und so, die halten sich ja echt gut, ne? Oder sind am Allzeithoch oder Microsoft. Aber vieles andere hat irgendwie so ein paar Probleme. Ja, das ist halt, hängt echt gerade davon ab, was für Aktien man hat, ob man gerade guter Stimmung ist so im Depot oder schlechtere Stimmung eher hat.
Ja. Und sag mal, das Letzte ist der klassische Home Bias. Dazu hat mich mal deine Meinung interessiert. Das ist ja, ich glaube, die meisten kennen den auch, ne? Also es ist ja diese übermäßige Bevorzugung des Heimatmarktes gegenüber anderen Märkten. Mal als Beispiel, ich glaube, die deutschen Unternehmen haben 2,4% an der Weltmarktkapitalisierung. Und deutsche Anleger halten etwa 60 bis 70% deutsche Unternehmen. Ne? Also so krass ist die. Und schwedische Anleger werden es auch ähnlich
Ja.
machen. Ja, man sagt aber, dass die Deutschen besonders extrem sind, was das
Ja,
angeht.
da kommen direkt, und so ist ja diese Statistik, ne? Ich glaube, Platz 1 in Depot ist irgendwie Allianz oder Daimler, oder die zwei sind ganz weit vorne. Und was denn noch? Also Allianz und Daimler waren auf jeden Fall ganz vorne. Deutsche Bank und nee, Deutsche Telekom ist noch ganz vorne. Deutsche Bank war irgendwie auch noch immer ganz weit vorne. Ja, das ist natürlich nicht so eine schlaue Auswahl gewesen. Ja, bei mir war das früher ehrlich gesagt exakt genau gleich. Ich hatte mein Langfristdepot damals mit Dividenden aufgebaut, auch damals nur auf Dividendenrendite ganz früher geschaut, aber das ist schon ewig her. Und dann auch nur deutsche Unternehmen. Ja, das war halt echt zwei Fehler aufeinander gemacht. Mittlerweile ist es bei mir jetzt nicht mehr so, aber ich habe trotzdem immer noch relativ viele deutsche Unternehmen auch. Aber ich habe mittlerweile auch sehr viel USA und baue auch vor allen Dingen den Bereich jetzt USA aus. Und ja, also ich sag's mal so, ne, um an der Börse anzufangen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dann zu sagen, okay, wenn ich aus Deutschland komme, ich kenne zum Beispiel jetzt Daimler, dann kaufe ich halt eine Daimler-Aktie, um damit in Kontakt zu kommen mit der Börse. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber klar ist natürlich dann vor allen Dingen jetzt nicht so schlau, dann nur diese Aktie im Depot zu haben. Zuletzt war es jetzt sogar ja wieder ganz gut, ne, weil der DAX ganz gut gelaufen ist. Und insgesamt ist es ja auch so, dass die deutschen Unternehmen gar nicht so schlecht sind. Ja, also ist trotzdem jetzt nicht, glaube ich, so renditemäßig oder für die Diversifikation nicht so schlau, das zu machen. Aber ja, ich glaube, das machen wirklich sehr, sehr viele. Und ich habe auch den Fehler auch gemacht, versuche das aber jetzt so ein bisschen auszubügeln. Und mittlerweile ist es ja auch relativ einfach zu machen, wenn man einfach noch. Kann sich auch ein MSCI World einfach noch reinlegen, ja, dann hast du ja automatisch eine Diversifikation mittlerweile.
Und sag mal, ich habe eine Frage, wie stehst denn du zu ADRs?
Ich habe das, also ja, vor allen Dingen, also grundsätzlich, ich habe ja sowieso, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich so bei chinesischen Aktien eher zurückhaltend bin, da gibt es ja auch diese ADRs. Deswegen betrifft mich das jetzt gar nicht so, aber ich weiß nicht, ob es da jemals Probleme geben sollte. Oder sprichst du jetzt darauf an, dass man da
Ja, also der Hin
weil man nicht die Aktie direkt besitzt und so, oder?
Genau, das wird, also ich werde oft angesprochen, weil ich zum Beispiel sehr viel in China investiere und da habe ich die halt häufig, ne, weil ich
Ja.
nicht in Hongkong eingekauft habe. Ja, und diese Problematik, da würde mich mal deine Einschätzung zu interessieren, weil ich sehe sie nicht so problematisch. Ich glaube halt nicht daran, dass da der große Super-GAU passiert, weil das wirklich große Auswirkungen hätte. Aber du hast dich damit gar nicht so auseinandergesetzt, ja, weil du es China sowieso nicht so gewichtest oder
Also,
kaufst.
ich bin halt nicht so in China so nicht so stark investiert, weil ich halt die politischen Risiken dort für doch für höher einschätze, wie jetzt in Europa oder in den USA. Und ich finde einfach genug gute Unternehmen in den USA. Deswegen brauche ich aktuell nicht das Risiko zu gehen. Und ob, also es gibt ja irgendwie diese Meldungen auch oder Berichte, dass man gar angeblich irgendwie gar nicht direkt eigentlich diese Unternehmen halten darf oder so. Ich weiß nicht, da gab es noch mal irgendwelche. Es ist von China eigentlich gar nicht erlaubt, irgendwie, dass Ausländer die Aktien halten dürfen oder so. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so komplett drin. Aber was halt schon da ist und wieso ich diese Unternehmen jetzt nicht so gerne im Depot habe, dass es diesen Konflikt USA-China halt immer noch gibt und dass ich nicht einschätzen kann oder zumindest ich sehe da ziemliche Gefahren, dass da viele Unternehmen auf die Liste gesetzt werden und dass nicht nur Trump damit jetzt angefangen hat, sondern dass Biden es eben fortsetzt, dass da viele chinesische Unternehmen drangsaliert werden oder dass die dann sagen, wenn wir nicht bei euch unsere Unternehmen hier platzieren dürfen, dann dürft ihr bei uns auch nichts mehr verkaufen. Das muss ja jetzt die ganze Zeit sehen. Und ja, also ich habe nur Alibaba im Depot auf jeden Fall. Das sind auch ADRs, aber ja, das ist echt ein ganz kleiner Betrag bei mir. Und deswegen bin ich dort, also ich habe da jetzt keine ganz krasse Meinung zu, weil ich das Problem einfach gar nicht bei mir habe im Depot. Ja, deswegen. Also ich glaube aber bei solchen anderen ADRs, Also wenn zum Beispiel jetzt, ich glaube, BioNTech, ist das nicht auch ein ADR, der da, nee, ich weiß gar nicht. Oder es gibt auf jeden Fall noch ein paar ADRs jetzt von europäischen Unternehmen. Dort sehe ich halt kein Problem im Endeffekt. Aber es gibt ja diese Delisting-Problematik jetzt noch auch noch mehr mit vielen Unternehmen aus den USA. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das ist. Wenn die jetzt in den, am Nasdaq gedelistet werden, dann dürftest du die ja nur noch in Hongkong, glaube ich, handeln oder so, diese Unternehmen. Und was dann mit deinen ADRs und so passiert, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, naja, aber ja.
Okay, Michael, besten Dank noch für deine letzte Auskunft. Die Stunde ist fast rum. Jetzt geht's ab ins Gym. Wo machst du das, draußen oder was?
Nee, wir machen hier bei uns zu Hause. Wir haben ja mittlerweile so ein eigenes Gym. Morgen bin ich wieder im normalen Gym, aber jetzt hier gleich so ein Cardio-Workout mit. Das geht 40 Minuten, deswegen. Ja,
Ja.
der Bauch hier, der ist mitgewachsen. Mit der Depotgröße ist auch der Bauch mitgewachsen. Ja, das
Ja,
ist.
ich glaube, das kennt fast alle durch Corona, auch Homeoffice. Ich meine, gut, du bist ja immer zu Hause, ja, aber oder arbeitest von zu Hause aus, das kennst du ja
Ja,
bei
aber da
mir.
die Gyms halt zu waren und so, ne, das ist schon krass gewesen halt. Ja, wir haben ja in Hessen sogar jetzt wieder die Gyms offen. Jetzt geht das wieder ganz gut. Fitnesslevel geht mir ein bisschen aufwärts, aber ist noch einiges zu tun, ja.
Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwann mal wieder jetzt passiert. Ich warte auch drauf.
Ja, wo kommst du überhaupt her? Genau, ist bei euch noch zu,
Aus
ja?
Berlin.
Ach so, Berlin. Berlin ist zu, okay, krass.
Ja,
Ja.
hier ist alles zu.
Okay, na. Ja, hat aber auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Danke, dass so viele Leute dabei waren auch. Ich hoffe, man konnte das ein oder andere auch mitnehmen. War auf jeden Fall, also ich konnte auch noch einiges mitnehmen, diese psychologischen Sachen. Ich muss mich damit, glaube ich, auch nochmal mehr beschäftigen, denn Börse ist, wie gesagt, sowieso extrem viel Psychologie. Ne? Es geht immer darum, so ein bisschen zu wissen, wie ist der Markt eingestellt, wie sind die großen Institutionellen gerade eingestellt, ne? Und sind die gerade eher auf der Kaufseite, auf der Verkaufsseite? Ne? Das ist immer mega viel Psychologie auf jeden Fall auch.
Ja, total, ne? Also ich glaube, es hilft, sich manchmal bewusst zu machen, was da unter Bewusstsein passiert, ja, um dann sich selber auch zu ertappen, ja, zu
Ja.
sagen, ah fuck jetzt, ja, hier. Und dann kannst du halt noch besser rational eingreifen in diesen Prozess, in diesen Denkprozess, in dieses Denkmuster, was da passiert, weil wir eben ganz stark noch evolutionsbedingt halt so unterbewusst arbeiten.
Ja, super. Alles klar, Roya,
Michael.
dann danke euch allen, gell? Und ja, bis irgendwann mal demnächst mal wieder vielleicht dann, gell?
Bis dann, Michael. Ciao euch alle.
Gut.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist MB_Maurice_Borg.